Jimmy Kelly, Sie sind 46 und mitten in einer großen Wende in Ihrem Leben. Sie treten wieder mit einem Teil Ihrer Geschwister als Kelly Family auf. Drei Konzerte in der Dortmunder Westfalenhalle vor insgesamt 45.000 Menschen geschätzt. 2018 wird es eine große Tournee geben. Ich möchte Sie nach einer anderen Wende in Ihrem Leben fragen, über die Sie in Ihrem sehr eindrucksvollen Buch schreiben. Street Kid heißt das Buch, Untertitel Fluch und Segen, ein Kelly zu sein. Nämlich diese Wende, Sie wurden 2007 Straßenmusiker. Richtig?
Ja,
Straße,
richtig.
Fußgängerzone. Wie kam es dazu?
Ja, gut. Das war so, dass wir innerhalb der Family einen Umbruch hatten. Mein Vater war ja ein paar Jahre vorher gestorben und wir waren mehr oder weniger schon jeder auf den Weg, seinen eigenen Weg zu gehen. Innerlich kamen wir miteinander nicht so gut klar. Und für mich war es an der Zeit, irgendwie was Neues zu versuchen. Und ich wollte nicht, egal was, probieren, nicht gleich irgendwie zur Plattenfirma gehen und sagen, so, hier ist ein Kelly und ich möchte jetzt auch Solo machen. Sondern ich habe auch einen persönlichen Challenge gesucht. Der Joey, der ging zum Nordpol, dachte ich, ich kann ja auch was Krasses machen. Oder die Maite, obwohl sie ja so mollig oder kräftig ist, tanzt sie und der andere geht zum Kloster. Ich weiß nicht, ich glaube, das Extreme ist bei uns in der Family und ich suchte nicht einen einfachen Weg und die Straße war für mich psychologisch vielleicht auch ein Challenge, aber es wurde auch körperlich ein Challenge.
Sie waren einfach auch wahnsinnig pleite. Also
auch,
in Ihrem
genau.
Buch schreiben Sie, Sie wohnten in einer kleinen Wohnung, in der es schimmelte.
Ja.
Und Sie waren mit der Miete im Rückstand.
Ja.
Und Sie hatten 30.000 Mark Schulden.
Ja, richtig. Also das ist ja so, wir haben ja natürlich in den 90ern Vermögen gemeinsam verdienen können. Aber mein Vater war immer der Chef. Der hat dann eben alles gemanagt. Und was Geld betrifft, da hatte ich mir niemals einen Kopf drüber gemacht. Oder es war irgendwie alles gute Wille oder Vertrauen oder gutgläubig. Ja, und auf einmal, wo wir doch auseinander gingen, waren wir wie eine stinknormale Spießer-Family. Streit ums Geld oder solches. Und ich war da vielleicht naiv oder vielleicht arrogant. Ich dachte, Geld ist nicht unbedingt das Wichtigste. Und dann saß ich da ohne Geld und gerade zwei Kinder und Frau. Ja, wir waren verheiratet zwei Jahre vorher und wir waren dann ja in Belgien in eine sehr kleine Wohnung, ja.
Ein wahnsinniger Absturz. Sie haben 2005 noch auf Schloss Gimnich eine spektakuläre Hochzeit über drei Tage gefeiert mit allem Drumster-Dramster.
Richtig, genau. Das war, ja genau, das ist ein Absturz. Aber andererseits…
Durch die Zerstrittenheit kamen Sie auch an nichts vom Erbe.
Richtig. Dieser Streit ging einige Jahre, ja. Wie soll ich das sagen? Wir sind ja eine große GbR, 9 Leute. Und bis man manche Sachen klärt, kann es auch Jahre dauern. Und in der Zwischenzeit brauchte ich Geld. Bis dahin war das ja kein Problem, weil ich war ja in der Family. Ich hatte da meinen Platz, ich war versorgt. Ja, und auf einmal war diese andere Situation da, ja.
Wie muss ich mir das vorstellen? War das so von einem Tag auf den anderen? Oh Gott, ich fliege hier aus meiner Wohnung raus demnächst. Oder war das so ein Prozess?
Also das war ein Prozess.
2002 ist Ihr Vater gestorben.
Wir hielten ein paar Jahre zusammen, hauptsächlich um die Firma wieder im Griff zu kriegen. Mein Vater hatte eine ziemliche Chaos hinterlassen. Nur innerhalb dieser Jahre, da merkten wir, dass wir untereinander auch nicht so klarkommen. Also irgendwie waren wir eigentlich plötzlich auch miteinander konfrontiert in einer Art und Weise, die bisher wir nicht kannten.
Vorher gab es einen Kapitän und der sagte, da geht's lang.
Richtig.
Und alle machten.
Genau.
Es wird immer so gesagt, ja, sie hatten auch eine Phase von Alkoholproblemen und Drogen und…
Ich? Oder?
Ja.
Ach so.
Sie.
Okay.
War die jetzt zu der Zeit des großen Erfolgs, als so quasi Ausdruck der Entfremdung und der Vereinsamung in dem großen Erfolg? Oder war die eher danach, dass
nein,
sie
nein.
so abstürzten?
Ja, meine Alkohol- oder Drogenzeit, das waren die 90er.
Ach so.
Ja, das war in der Zeit, wo wir als Family sehr große Erfolge feiern durften. Und das war meine selbst, destruktive Trip, den ich da hatte. Und ab dem Jahr 2000 hatte ich mit den Drogen aufgehört. Und mit dem Alkohol brauchte das noch ein paar Jahre. Aber in der Zwischenzeit trinke ich auch keinen Tropfen mehr.
Kommen wir mal zu diesem Anfang. Ich habe irgendwo gelesen, tatsächlich hat der Automat von der Bank eines Tages ihre Karte nicht mehr ausgespuckt.
Ja, irgendwann sagt die Maschine so, da ist nichts mehr. Das war natürlich ein sehr komischer Moment. Heute ist es, ich weiß, wie ich Geld machen kann, aber damals wusste ich nicht. Ich war ja nur gewohnt, mit der Family Geld zu verdienen.
War, Sie hatten noch nie was alleine gemacht?
Nein, genau richtig. Ich hatte noch nie, nicht mal für mich irgendwie allein was verdienen müssen, sondern immer gemeinsam als Family. Und auf einmal, ja, stehst du da und du denkst, ist aber komisch, bizarr. Ich hatte nicht gleich realisiert, sondern ich sag mal, diese Breakdowns, die kamen peu à peu.
Naja, so ein Erwachen halt.
Genau, ein Erwachen, so könnte man das nennen, genau, ein Reality-Check.
Ja, ich würde auch sagen, bizarr ist ein bisschen schwacher Ausdruck. Okay. Es ist wahrscheinlich unglaublich beängstigend gewesen und ein wahnsinniger Schock einfach, oder?
Man will manchmal nicht seine Realität einsehen. Wir sind sehr stark im Denial. Also
Ausblendung.
Ja, genau.
Verleugnung.
Genau, genau.
Verleugnung.
Genau. Und dann musst du plötzlich erkennen, ey, das ist meine Schuhgröße hier.
Und dann haben Sie sich also eines Tages ermannt und gesagt, okay, jetzt versuche ich das mal auf der Straße. Sie schreiben, der Wunsch zurückzukehren zum verlorenen Glück auf der Straße war schon längst in mir.
Ja.
Schreiben Sie in Ihrem Buch. Welches verlorene Glück soll das denn sein?
Wir haben vielleicht als Kinder ein hartes Leben und es war ja auch hart, weil wir ja sehr arm gelebt haben. Wir waren immer nur unterwegs, in Bussen gelebt oder in Schiff und immer auf der Straße, dann haben wir gesungen. Also schon als 7-Jähriger war ich unterwegs. Aber ich war großteils glücklich. Wenn ich sagen müsste, war ich glücklich, ja oder nein als Kind? Ich würde sagen, ja, auf jeden Fall. Es war ein unglaubliches Abenteuer. Trotz, dass es sehr dunkle Tage gab, also sehr tiefen Tage gab, da war irgendein Glück. Ich weiß nicht, da war so ein Kämpfer-Spirit da, so eine freie Art, eine unglaubliche Lebenslust und solches. Und das war verloren gegangen in den 90ern, war viel Hunger und Durst. Wir waren vielleicht ausgetrocknet, vielleicht auch Burnout einfach, wie man heute sagt. Das Musikgeschäft hat uns ziemlich ausgesaugt. Ja, ich wollte wieder dieses finden, was ich als Kind doch hatte.
Es liest sich jetzt in Ihrem Buch nicht so, dass Sie das ziemlich schnell fanden. Erinnern Sie sich noch, wie das war, als Sie da das erste Mal in so eine Fußgängerzone gingen? Wie haben Sie sich gefühlt?
Ich war am Anfang ziemlich viel in Aachen oder in Köln, Bonn auch. Und obwohl ich in die größten Bühnen jahrelang war, auf einmal hatte ich richtig Lampenfieber. Also ich,
Angst?
Ja, Angst. Ich dachte, wenn ich da spiele, dann werden die alle stoppen oder ich dachte, vielleicht wird das gleich in die Presse gehen und dann ein Skandal werden oder keine Ahnung. Ich bin ja zum ersten Mal seit Jahren ohne Bodyguard und ich konnte in den 90ern ohne Bodyguard gar nicht raus. Ich fühlte mich wie nackt plötzlich und ich drehte um die Stadt mit meiner Karre und Gitarre stundenlang und fand irgendwelche Ausreden ständig, warum es doch nicht klappen wird und das ist doch eine doofe Idee, was du hier hast.
Sind Sie dann auch wieder weggegangen, ohne gesungen zu haben? Oder haben
ja,
Sie sich...
Ja, ist auch, auf jeden Fall, ist auch passiert, klar. Es gab ein paar Tage, wo ich doch einfach gar nicht gespielt habe.
Also wo Sie zu viel Angst hatten?
Genau, wo ich so eine Art Panik hatte, ja.
Können Sie das noch fassen, wovor Sie eigentlich Angst hatten?
Ich glaube, es war die Stunde der Wahrheit so fast. Also ich glaube, bisher hatte ich ja diese große Ausrüstung, die Kelly Family. Also dieses große... Armor, wie sagt man?
Rüstung.
Rüstung, ja. Und nun war ich ohne Rüstung, ohne...
Nackt und bloß.
Genau. Und es war wirklich so, jetzt schau mal. Und das Komische ist, ich wollte es wissen. Ich wusste, ich muss das machen. Aber ja, man war trotzdem Schisshase.
Hatten Sie denn ein Schild, wo drauf stand, wer Sie sind?
Erstmal nicht.
Nein. Und haben die Leute Sie erkannt?
Am Anfang kaum. Und das war auch ein Schock. Also am Anfang... Ja, weil ich ja auch kein Schild hatte oder so.
Und die Haare waren ab, oder?
Ja, genau. Und das war für mich aber auch ein Schock, zu erleben, dass die Leute einfach vorbeigehen. Und das war für mich komisch, weil ich dachte, hallo, ich bin Kelly, ihr wolltet doch was von mir und nun bin ich da. Und nee, die Welt war viel größer als dieses 20 Millionen Kelly-Family-Käufer. Ja, ich habe gedacht, wenn ich da spiele, das... Ich werde eher Schwierigkeiten haben, die Leute loszuwerden, aber nee, die liefen vorbei und das war beängstigend auch.
Ja, und auch schlecht für die Kasse, ne?
Das sowieso.
Was haben Sie denn verdient am Anfang so pro Tag?
Ja, so circa 30 Euro. Aber ich muss sagen, ich habe die ersten Tage nicht richtig gearbeitet. Ich habe eher aufgebaut, ein bisschen gespielt und dann
schnell wieder weggerannt.
Schnell wieder weg, abgebaut, wenn ich dachte, das wird jetzt komisch oder ich weiß nicht. Es war ein Chaos am Anfang eigentlich.
Aber wenn man denkt, die Kelly-Firma, die hat früher in den 90er Jahren in einem Jahr 100 Millionen D-Mark umgesetzt.
Ja, ja.
20 Millionen Tonträger verkauft. Wir hören mal in ein Lied rein, das Sie zu der Zeit gespielt haben.
Okay.
Das haben Sie mir vorhin genannt. Mhm. Ordinary Man,
ja,
von Ihrer CD Jimmy Kelly on the Street.
I'm an ordinary man, nothing special, nothing grand. I've had to work for everything I own. I never asked for much, I was happy with what I got, enough to keep a family and a home. But now they see it's high, and they handed me my cards. They say there's not the work around. When that whistle blows, the gates will finally close. Tonight they're gonna shut the factory down.
Ordinary Man. Das ist ja nur eigentlich ein ganz anderer als Sie. Das ist einer, der singt, ich musste für alles, was ich habe, hart arbeiten und...
Ja, in den Text dieses Songs, meinen Sie?
Ja.
Ja, richtig. Andererseits... Doch, ich kann mit dem Mann identifizieren, weil dieser Mann, in den Song handelt es sich darum, dass er ein Leben lang gut gearbeitet hat und nun macht diese Fabrik, macht zu und dann steht er da in der Luft. Und er hat eigentlich nichts anderes gemacht ein Leben lang und jetzt muss er gucken, dass er sich völlig neu entweder erfindet oder irgendwie findet oder ja, neu anfängt, weil er hat ein paar Kinder und Frau. Und damit kann ich es schon identifizieren. Und ich habe ein Leben lang meine Familie mein Leben gegeben, also meine Geschwister und unsere Band, Kelly Family. Das war mein Leben. Schon, wie gesagt, als 7-Jähriger fing ich an und Mitte 30 war es plötzlich anders.
Im Grunde genommen haben Sie erst mit Anfang oder Mitte 30 angefangen, als selbstständiger Mensch erwachsen zu werden.
Ja, genau. Ja. So ist das. Manche machen das schon als Teenie. Ja.
Und es hat Ihnen, drücken Sie in dem Buch aus, sehr geholfen, dass Sie mussten. Dass Ihnen
genau.
Die nackte Not Sie zwang.
Richtig, richtig, richtig. Ich hätte es gar nicht hingekriegt, wenn mich jemand nicht brauchen würde. Also meine Frau und Kinder brauchten mich. Und das hat es möglich gemacht.
Es gibt ein Kapitel in Ihrem Buch, das heißt Forget the Moods.
Ja, ignore the moods.
Ignore the moods.
Ja, richtig, richtig. Ja, ja.
Ja. Ignoriere die Stimmung. Was wollen Sie damit sagen? Was war das für eine Erkenntnis?
Ja, das ist ja so, wie ich schon gerade sagte, ich bin durch die Straßen hin und her, ich aufbauen, abbauen und dann spielen und dann, oh nee, wird's doch nicht gut. Und der Kopf, der macht einem verrückt. Und die Launen, die man in den Tag hat und so. Das Schwierige an selbstständig sein ist, du musst dich selber irgendwie disziplinieren und selber irgendwie einen Plan machen. Und das kannte ich nicht. Ich bin aufgewacht, weil es hieß, ja, wir haben ein Konzert da und da, jetzt musst du ins Flugzeug und voilà. Also du gehst mit der Truppe, es ist ein gesamtgroßes, wie eine Fabrik. Jetzt allein ist man eigentlich mit was ganz Schlimmes konfrontiert und das ist mit einem selbst. Und die Launen stehen ständig im Weg. Mein Kopf, der steht mir immer wieder im Weg. Ja, und ich musste lernen, diese Launen und diese Stimmen zu ignorieren, um einfach ein Resultat zu haben am Ende des Tages. Ich musste lernen, zu spielen. Und wie ich ja im Buch beschreibe, dieser eine Mann, den fragte ich ja morgens, und was denkst du, wird's heute was oder wird's nicht? Der spielte Akkordeon und er sagte zu mir, der stoppte nur und guckte mich an und sagte, die Leichen zählt man am Ende. Ne, so
was eigentlich aus dem Krieg kommt. Die Leichen zählt man am Ende.
Echt? Ja,
ja klar. Wow. Die Leichen zählt man am Ende.
Okay. Ja, und das hat mich so umgehauen, wie der mich anschaute. Der wusste irgendwie, wie ich drauf war. Und ich muss sagen, diese Begegnungen mit den Menschen auf der Straße, ich musste auf viele von diesen Begegnungen kauen und die haben mich wirklich, also es ist wie ein Spiegel immer wieder so, ja.
Die haben sie vorangebracht.
Ja, ja, ja. Und viele dieser Musiker habe ich dann beobachtet, die haben es mir vorgemacht. Früh sind sie da gewesen, haben den Platz als erstes, das gilt fast als Regel, der Erste hat den Platz. Und ich musste lernen, dann früh aufzustehen und den Platz zu bekommen. Sonst haben es die anderen. Und dann spielen, während du kannst. Denn das Wetter verändert sich ständig oder die Polizei oder egal was. Also du hast ständig irgendwie einen Gegenwind. Du selbst zum Beispiel auch. Und aber spielen, put the hours in oder tu die Stunden rein, war auch so ein Motto. Ignoriere deine Launen, war für mich sehr wichtig, weil ich stand mir im Weg. Mhm. Ich musste arbeiten lernen.
Und Sie schreiben komischerweise, dass Sie nur 3 Akkorde und 3 Songs konnten. Das kann ich jetzt nicht so richtig glauben, ja. Weil Sie doch komponiert haben.
Ja, aber man braucht ja nicht mehr als einen Akkord. Viele gute Blues-Songs sind von Musikern, die gar nicht mehr als 2, 3 Akkorde konnten. Viele gute Rock-Songs, Klassikern. Ich weiß nicht, ob die Stones mehr als ein paar Akkorde am Anfang konnten. Das stimmt, ich konnte nicht mehr als 3 Songs und ich, also jetzt alleinstehend, mit der Family, ja, aber so alleinstehend mit der Gitarre, ne, hatte ich verlernt.
Das heißt, Sie mussten auch wirklich wie laufen lernen, Sie mussten
richtig
wieder anfangen von
richtig.
A, B, C.
Richtig, es war echt beschämend, weil, also ich fühlte mich richtig beschämt von mir selbst, ich war so, was ist denn das, du kannst nicht mehr als 3 Songs. Und ich lernte aber, dass du trotz nur 3 Songs auch dein Brot kriegen kannst. Das ist ja auch ironisch. Ich spielte die gleichen 3 Songs, stundenlang.
Und dann wurde es aber mit den Einnahmen besser, so habe ich das jedenfalls verstanden,
ja.
Nach einem Erlebnis in Aachen. Und das war fast, muss man sagen, ein religiöses Erlebnis. Mhm. Ich meine das, wo Sie zwischen den beiden Kirchen musiziert haben.
Ach so.
Den Blick auf den Kruzifix
alles
hatten.
Klar, okay.
Und Sie waren ziemlich depressiv an dem Tag und völlig fertig.
Mhm.
Und das hatte ich den Eindruck, war eine Wende. Da sind Sie
richtig.
Regelrecht zusammengebrochen
richtig.
Auf der Straße.
Genau. Das ist so. Ich hatte ja Rechnungen ohne Ende und Mahnungen und. Ja, und da war ich auf der Straße und ich spielte zwischen 2 Kirchen, da ist ja eine kleine Straße. Ja, aber da war ein großer Kruzifix auf dem Wand und kein Mensch stoppte. Also ich verdiente gar nichts, also das war echt schlimm. Aber ja, ich brach zusammen da. Ich weiß nicht, was ich da sagen soll. Das ist auf jeden Fall einen Durchbruch gewesen, weil ich lernte da loszulassen. Das war so ein, ich nenne es ein Surrender-Moment. Eine Art
Kapitulation.
Ja, ich gebe dir alles.
Also Sie haben quasi ein Gespräch mit diesem Jesus am Kreuz angefangen.
Ja, ja.
Und
ja.
Sie haben auf der Straße Rotz und Wasser geheult.
Ja, richtig, ja. Während ich am Musizieren war, realisierte ich irgendwie unbewusst, ich habe ein Riesenproblem. Und irgendwie kam das so raus. Ich kotzte mich aus. So. Und da stand der Jesus da am Kreuz oder hing da am Kreuz. Ihm habe ich das alles übergeben dann. Das war so.
Haben Sie aufgehört zu singen oder haben Sie singend erzählt, was jetzt los ist und gesagt, hilf
beides,
mir? Oder
beides.
Was haben Sie denn gemacht?
Das beides. Während ich am Singen war, realisierte ich und fing ein Gespräch an, innerlich mit Gott. Aber es kam ja zum Punkt, wo ich dann auch aufhören musste zu musizieren und ich brach dann zusammen einfach.
Können Sie sich eigentlich noch erinnern, worum Sie gebetet haben?
Erstmal war das für mich eine Art, ich gebe auf. Ich habe begriffen, ich habe mein Leben nicht unter Kontrolle. Also ich habe dir nichts vorzumachen. Ich stehe hier auf der Straße und kann kaum jetzt die nächsten paar Rechnungen bezahlen. Ich werde es nicht hinkriegen. Erstmal das Erkennen war schon sehr stark, sehr gut tuend, sage ich mal. Und dann, ich übergebe es dir. Ich übergebe es dir, Jesus. Mach, wie du willst. Aber dann auch die Bitte, bitte kümmere dich doch um meine Kleinen und meine Frau, denn ich pack's nicht. Irgendwie, ja, ich nenne es einfach im Kurz Surrender. Dieser Tag, der war für mich ganz klar ein Erkenntnis über einem selbst. Ich weiß nicht, wie ich, es gibt, ist schwer mit Worten zu beschreiben. Und dieser eine Tag hat es mir beigebracht. Weil irgendwie, wir stellen uns vor, so wird der Tag laufen, so muss der laufen und keine Ahnung, wir haben unsere Idee, wie das sein soll. Und ganz ehrlich, die Straße, das ist wie das Ozean. Du wirst es niemals beherrschen. Ich fühlte mich ein bisschen wie der alte Mann und das Meer. Also ich habe es nicht unter Kontrolle.
Das Interessante war, dass Sie danach irgendwie regelrecht befreit waren und richtig losgelegt haben.
Ja, richtig.
Also Sie schreiben in dem Buch, Sie haben dann Stunden gesungen?
Genau, genau. Das ist so. Wenn du einmal loslässt, dann hast du plötzlich doch, ja, ich sag mal, eine Leichtigkeit, eine Art, du kannst wieder atmen irgendwie. Sobald ich losgelassen habe, konnte ich loslegen. Es hört sich paradox an, aber es...
Ja, Sie mussten, glaube ich, auch, so höre ich das raus, Sie waren durch diesen ganzen Clinch mit Ihren Geschwistern, der Sie quasi arm gemacht hatte oder zumindest in die Armut reingeschubst hatte, unheimlich frustriert und wütend. Und Sie schreiben, Sie sahen sich pausenlos als Opfer. Das ist natürlich eine Einstellung, mit der gewinnt man keinen Blumentopf.
Überhaupt nicht, genau richtig. Das ist so. Du siehst dich als Opfer im Kopf und wenn irgendwas draußen schwer ist, dann fängst du an, die Schuld den und den zu geben und armer ich und die haben mich falsch behandelt. Und vieles kann auch stimmen. Vielleicht vieles ist ja auch wahr, aber du machst daraus in deinem Kopf mehr als nötig. Und wenn nicht, egal, hilft dir trotzdem nicht. Du musst trotzdem weiter. Also Opfer zu bleiben, auch wenn du ein Opfer bist, so kannst du nicht weiter.
Nee, man muss irgendwie dann für sich doch wieder einen Weg finden und sagen, ich bin es.
Ja, es ist ein Paradox fast. Aber du musst fast den Steuer abgeben, um doch den Steuer zu bekommen. Persönlich nicht andere Menschen, sage ich mal so. Ich würde heute keinem Mensch den Steuer geben, meines Lebens. Es ist tatsächlich in meiner Hand. Aber ich glaube, mit Gott kann man das machen. Also ich...
Können Sie eigentlich sagen, wenn Sie das Wort benutzen, Gott, G-O-T-T,
ja,
was es für Sie bedeutet? Was ist das? Haben Sie irgendeine Vorstellung, die damit verbunden ist oder haben Sie keine Vorstellung?
Nee, also nein. Gott hat ja auch gesagt in der Bibel, du sollst dir kein Bild von mir machen. Und ich glaube, jeder Versuch wäre von mir komplett Blödsinn. Ich bin selber gespannt.
Es ist für Sie sozusagen eine Kraft und Gott ist halt ein Behelfswort für diese Kraft, aber es ist eine Kraft, von der Sie nicht wissen, wie Sie sie...
Auf jeden Fall ist das eine Kraft, gar keine Frage. Ich würde es sogar als die Kraft nennen, die Lebensquelle. Ich kenne Gott nicht wirklich. Ich glaube, er kennt mich aber. Und das Komische ist, ich bin zwar gläubig, aber ich muss erkennen, dass irgendwie er glaubt an mich in erster Linie.
Kommen wir mal zur Straße zurück. Also das Erstaunliche war, dass von da an ging es bergauf. Sie haben an dem Tag zum ersten Mal über 300 Euro eingenommen. Mhm. Und es hat sich dann tatsächlich ziemlich gut entwickelt. Und dann haben Sie einen Schritt gemacht, der war für Sie bedeutsam. Sie haben ein Schild aufgestellt.
Ja.
Da stand drauf Jimmy Kelly und darunter stand sogar The Kelly Family.
Ja, richtig. Ja.
Warum war das für Sie jetzt so ein wichtiger Schritt?
Viele Leute haben ständig gefragt, ständig, haben die gesagt, hast du das nötig? Eine zweite Frage war, bist du ein Kelly? Es hat mich auch geholfen, erstmal diese Frage loszuwerden, aber auch zu sagen, ja, ich bin ein Kelly und ich bin auf der Straße. Nicht, du stellst mich bloß, ich stelle mich bloß. Das war für mich befreiend. Ich stehe dazu.
Hatten Sie erst gar kein Schild oder ein Schild, wo Jimmy Kelly nur drauf stand?
Ich hatte kein Schild, erstmal nur ein paar CDs und in den CDs stand drauf Kelly. Und ich hatte genug Erfahrung gemacht, wenn einer den Kelly-Namen gesehen hat, dass er entweder dich liebte oder hasste. Ja, und irgendwann habe ich gesagt, nee, ich bin ein Kelly. Ich stehe dazu und mit allem seinen bösen und guten Sachen.
Und dann kam ein großer Clinch. Sie haben ja bis dahin immer noch gelogen, wenn Sie gefragt wurden, warum Sie das machen. Sie haben ja immer noch irgendwie erzählt, so ja, quasi Spaßvergnügen. Und dann hatten Sie eine ziemlich gefährliche Auseinandersetzung mit den Punks.
Ja, richtig, ja, ja.
In Rostock wollten die Punks Sie nicht da haben, wo Sie spielen wollten.
Ja.
Und haben auf Ihre Anlage sich übergeben und gepöbelt und Ihr Mikro auf die Erde geschmissen.
Ja.
Und es war ziemlich dramatisch. Mhm. Da haben Sie eigentlich zum ersten Mal sich outen müssen.
Richtig. Ich habe bis dahin den Leuten immer gesagt, nee, ich habe es nicht nötig. Ich mache das ja nur, weil ich recherchiere gerade ein Projekt. So, das heißt Back to the Roots oder ich bin hier nur in Urlaub unterwegs. Und dann dachte ich, ich komme mal für ein paar Stunden einfach so inkognito raus. Irgendeine Geschichte habe ich erzählt. Ja, und diese Punks, die wollten ja meinen Platz und wir kamen ja ins Gefecht. Und ich habe denen dann sagen müssen, ich brauche das. ihr kriegt mich ja nicht los. Ihr werdet nicht diesen Platz bekommen. Ich bin hier der Erste. Ich habe den Platz. Das ist mein Platz, mein Knochen. Ich habe zwei Kinder, ich habe eine Frau, ich brauche das Geld. Und in dem Moment hat der Führer dieser Bank mir dann ganz klar gefragt, wie, du bist doch ein Kelly, du bist doch Millionär. Und so kamen wir dann im Gespräch. Und dieses sich outen hat eine Brücke geschafft. Also die Wahrheit zu sagen, war extrem hilfreich in dem Moment. Er hat plötzlich eine Sympathie für mich gehabt.
Er fragte ja, hier liegt doch irgendwo ein großes Schiff von euch und du sagtest ja, ich komme leider an den Erlös nicht ran.
Das richtig, ist, wir haben ja gar ein riesen Segelschiff am Hafen. Ich habe nichts davon. Auch Gebäuden überall in der Welt und ich kann ja nicht die Fenster abmachen und dann verkaufen oder was. Das gehört neuen Menschen. Dieses die Wahrheit sagen hat mich total befreit erstmal und dieses Gespräch war eigentlich sehr positiv. Der Punk meinte dann, seine Geschichte mir erzählen zu müssen. Und das war wunderbar. Also der hat auch eine krasse Geschichte. Und dann merkte ich, ich habe einen Freund und wir teilten dann den Platz. Und ja, ab dem Tag war ich so, was erzähle ich den Leuten? Die ernähren mich und ich erzähle denen irgendeinen Quatsch. Vielleicht nur deswegen, weil ich den Ruf der Kelly Family nicht irgendwie schädigen möchte oder solches. Ich war gefangen. Ich wollte in Wahrheit leben. Ich wollte draußen ehrlich arbeiten. Ich wollte mein Brot ehrlich verdienen. Und ich wollte weg von Lügen. Die Showbusiness ist so voller Lügen und genau davon wollte ich weg und hier erzähle ich den Leuten nochmal eine Lüge. Nee, ab dem Tag war Schluss damit.
Ich fand es übrigens unglaublich lustig, dass Sie zu dem Punk gesagt haben, du bist doch ein Snob. Ich glaube, Sie haben auch gesagt, ein Kolonialist oder
ja,
so.
Ja,
und das Punk war schwer empört und Sie haben gesagt, ja, die...
Ja, ja, das ist, in Irland sagt man Landowner. Die Engländer sind einfach gekommen, meinen, das ist jetzt mein Land. So.
Sagen sie zu den Iren.
Und, dann
und
sagt,
der Punk sagt
ja,
sie zu ihnen,
und der
mein
Irländer
Platz.
Sagt zu den Engländern, das sind Landowners, die nehmen den Land. Ja, und der wollte ja mein Land. Also das heißt, ich hatte den Platz zuerst. Und der meint hier, das ist mein Platz. Das waren viele, das waren 15, 20 Punks mit Hunde und alles. Und die sitzen da den ganzen Tag, betteln dann. Ja, und Location ist auf der Straße extrem wichtig. In welcher Ecke du sitzt, das ist die halbe Miete.
Wollen Sie eigentlich jetzt weiter noch Straßenmusik machen, obwohl Sie jetzt wieder mit den Kellys auftreten?
Ja, Straßenmusik wird immer Teil meines Lebens sein, ein Großteil. Also ich bin von Berufung her, glaube ich, einfach Straßenmusiker.
Es ist ja auch ein Riesenunterschied. Eine Bühne, man ist ja im Grunde auf einer Bühne weit weg vom Publikum. Man ist angestrahlt und eigentlich die Straße ist ja was ganz anderes. Die ist ja so nah. Da
richtig,
sind ja alle direkt an einem dran.
Genau. Genau, so ist das. Du bist mitten unter Menschen, du bist auf gleicher Augenhöhe. Das war auch für mich sehr, sehr wichtig. Ich glaube nicht, dass man sich finden kann, wenn man nicht unter Menschen ist, wenn ich sagen darf. Also ich weiß, das ist auch so ein Paradox. Man denkt, nee, ich finde mich, ich gehe zur Wüste und ich werde mit mir und Gott reden oder was. Für mich ist die Erfahrung anders. Ich finde Gott auch großteils durch die Menschen. Kennen Sie Edith Stein?
Ja.
Ich glaube, da ist ein Spruch, den sie sagten, das war, der Menschenweg zu Gott ist der Mensch. Irgendwie sowas. Und ich empfinde das sehr stark so.
Also Edith Stein war eine Jüdin, die Katholikin wurde und die von der katholischen Kirche inzwischen heilig gesprochen ist.
Ja, genau. Und die war im KZ gestorben. Ich hatte so eine Postkarte von ihr und da stand sowas drauf, wie der Menschenweg zu Gott ist der Mensch. Und ich finde, das ist für mich total wahr. Ich brauche die anderen Menschen, meine Kinder, meine Frau, aber auch Freunde, auch Fremde. Ich glaube, jeder Mensch hat ein Stück Message von Gott für mich.
Genau, okay. So ist Ihr Buch geschrieben. Sie schildern immer Begegnung und dann schildern Sie das, was Sie da rausziehen.
Okay.
Und das ist interessant. Also es ist wirklich so, dass Sie aus ganz vielen Begegnungen mit Menschen unheimlich viel rausgezogen haben.
Ja.
Und dann haben Sie immer mehr andere Straßenmusiker kennengelernt. Man sieht auch in dem Buch die Bilder, riesen Trauben um Sie rum. Also Sie haben dann schon ganz schön magnetisch gewirkt. Und jetzt möchte ich gerne, dass wir ein Stück hören, was auch eine gute Überleitung ist zu unserem nächsten Thema.
Okay.
Sie haben mit dem Street Orchestra, was Sie dann gegründet haben, ein Stück gespielt, das Sie selber komponiert haben und das heißt Go, Go, Go.
Now I didn't know your mother, I didn't know your father, I wouldn't choose another, no, I wouldn't choose another if I could. But I resent you for the reason you use me in the circus. Use me like a junkie. Use me for the money and your dreams. Yeah, your dream. So go, 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 daddy, go, 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 daddy, go, 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 daddy, go, 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 daddy, go.
Go, 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 Daddy, go. Und gewünscht hat sich dieses Stück der, der es komponiert hat, Jimmy Kelly. Und es ist auf ihrer CD Viva la Street.
Ja. Yeah.
Jimmy Kelly and the Street Orchestra. Sie hören den Talk auf NDR Info. Jimmy Kelly, was bedeutet das Lied für Sie? Es klingt wie eine Austreibung.
Ja, richtig.
Geh raus aus mir, Vater, richtig. Du sitzt mir immer richtig. Noch in Gliedern.
So kann man das sagen. So ist es auch. Richtig. Also der hat den Steuer in meinem Leben gehabt, ein Leben lang. Und ja, ich will mein eigenes Leben führen. So ist das. Er ist ein hartes Lied. Ist aber auch ein Hommage an ihm. Der war ein sehr intensives, ein sehr lebendiger Mensch. Der war entweder sehr depressiv oder sehr fröhlich. Es war ein Rollercoaster. Achterbahn, oder?
Ja.
Ja, Achterbahn. Kaputter Mensch, aber unheimlich hungrig nach Leben. Und dieser Song, ich glaube, der gibt schon, ich sag mal, ein bisschen diesen von beiden Seiten. Das eine ist heavy und das andere ist einfach Feuerwerk, zu viel Leben. Ja, heute fehlt er mir. Wo ich den Song komponierte, nicht.
Da wollten Sie ihn nur loswerden, da wollten Sie ihn endlich aus der Wäsche kriegen.
Genau. Ja.
Aber wie war das mit diesem Vater in dieser engen Gemeinschaft aufzuwachsen? Wie viel Freiheit für Sie sich zu entwickeln, gab es eigentlich überhaupt?
Ich weiß es nicht. Ich fühlte mich frei als Kind, doch sehr frei, teilweise, aber überhaupt nicht. Der schaffte es doch, viel Platz zu machen für einen, aber plötzlich hattest du null Platz. Also du warst plötzlich total der Gefangene.
Konnten Sie denn Freunde von außerhalb haben?
Freunde? Ja. Menschen waren ohne Ende in unserem Leben. Ein Freund behalten war schwer, weil wir sind ständig nur rumgereist. Ich kann mich erinnern, als kleiner Junge in Stuttgart war mir ein Campingplatz. Ich war vielleicht 8 oder so und wir waren da 3-4 Monate. Und dann jedes Wochenende kam ein Junge rüber und wir waren dicke Freunde. Und ja, und auf einmal waren wir weg. Auf einmal hieß es, wir reisen jetzt weiter. Und das hat geschmerzt. Also das hat dann tagelang so hier in der Brust so ein Gefühl von boah. Und ich hatte nicht mal Zeit, ihm Tschüss zu sagen oder was. Also wir waren einfach weg. Und er hat sich bestimmt gefragt, wo sind Sie jetzt? Ne? Das gehörte zum Lebensstil, den wir da hatten. Ne?
Also über Ihren Vater wird immer gesagt, er war ein wahnsinniger Despot. Das Bild, das Sie jetzt zeichnen, ist ja eher gemischt.
Es ist gemischt. Er ist meiner Meinung nach ein Diktator oder ein Tyrann oder wie auch immer man das nennen will. Der war auch ein Riesenkind. Der war auch ein unglaublicher Clown. Ich kann mich sehr gut erinnern, ich habe manchmal stundenlang mit ihm gewrestelt, wie sagt man?
Gerungen.
Ja, gerungen, ja. Und der hat dich um den ganzen Haus gejagt und der hat gekrabbelt über den Boden. Und ja, und vielleicht war der nächste Abend total depressiv und in seinen Alkohol dann komplett versunken und meinte, er wäre ein schrecklicher Mensch. Ja, ich würde sagen, sehr kaputt, aber trotzdem wahnsinnig hungrig. Und sehr ehrlich in seine Emotionen oder in seine, der konnte sich in eine Idee total
reingeben
und alle mitziehen. Eine unglaubliche charismatische Kraft hatte er. Wir haben nicht nur in einem Bus gelebt, wir haben in einem Doppeldeckerbus gelebt. Und der musste dann auch noch gemalt werden und dann stand drauf, alles in Farben. Und er hat dann, also wie ein Kind, einfach gemalt. Oder das Schiff, das durfte nicht grau sein. Das musste, ja, ein bisschen wie Frida Kahlo. Es musste alles irgendwie Blumen haben und Herzen und was weiß ich was. Also, dass der einerseits ja eine harte Hand hatte, aber andererseits war der total der Freund.
Und sehr musikalisch.
Musikalisch weiß ich nicht. Das würde ich nicht sagen. Er wollte musikalisch sein, aber er wusste selber, dass er nicht so... Aber er hat Musik also wahnsinnig viel geliebt, Kunst überhaupt.
Und aber Musik. Er machte für alles die Vorgaben. Was die Kinder sangen, die er jeden Tag auf die Straße schickte, da hat er schon gesagt, heute Abend singt ihr Guten Abend, Gute Nacht und morgen singt ihr Amazing Grace und übermorgen singt ihr dies und das. Und die Kinderhorde stand da in Leder oder in Samt, je nachdem, was gerade vorgegeben war. Und wer sich die Haare abschnitt, musste halt eine Perücke tragen.
Ja, der hat ja nicht immer alles vorgegeben. Also der hat ja 12 Kinder oder man hat also viel Raum gehabt, um sein Ding zu machen.
Unter seinem Radar durchzulaufen.
Ja, genau. Der hat zwar eine bestimmte Richtung gegeben. Und ich glaube, ganz ehrlich, es hat sich immer verändert. Nach dem Tod meiner Mutter zum Beispiel wurde er sehr sanft.
Und clean, ne?
Ja, und der hörte auf mit dem Alkohol zum Beispiel, genau.
Ihre Mutter starb 1982.
Mhm, genau.
Das heißt, die letzten 20 Jahre war er trocken.
Richtig. Der war Gott sei Dank mit dem Alkohol durch. Und das war nach dem Tod meiner Mutter. Der musste. Aber der versuchte schon vor dem Tod meiner Mutter jahrelang aufzuhören. Und mal schaffte er es für 3 Monate und mal für 1 Woche. Und Gott sei Dank schaffte er es nach dem Tod meiner Mutter, ja.
Wenn Sie auf diese Zeit zurückblicken, diese Zeit, wo Sie immer mit den Geschwistern Musik gemacht haben und mit diesem sehr, sehr, sehr extremen Vater gelebt haben, was können Sie sagen, was hat Sie stark gemacht und was hat Sie geschwächt?
Ich bin ja nie zur Schule gewesen, ich habe nie irgendwie ein Fach lernen können. Aber ich weiß eins, ich bin stark, weil ich ein Überlebenstier bin. Ich kann überleben, das hat mir mein Papa weitergegeben. Man braucht nicht viel, um zu überleben oder für sich ein Leben zu schaffen. Und darum bin ich stark. Dieses habe ich erlebt. Ich bin schwach, weil wir haben nicht ein stabiles Leben geführt. Also keine Beständigkeit oder was ist das Wort?
Also keine Beständigkeit. Ja, es war, ja. Also Sie waren in x Ländern, haben Sie gelebt. Sie haben in extremer Armut gelebt. Sie
dann weißt du auch nicht mehr, wo du hingehörst und du weißt nicht, was deine Wurzeln sind oder solches. Und ja, und ich glaube schon, dass ein Mensch irgendwo auch Wurzeln braucht. Ne? Ein Baum ohne Wurzeln kann gegen Stürme schlecht angehen.
Als Sie das Dorf wieder besucht haben in Nordspanien, wo Sie als Kind gelebt haben, baskisch.
Belascoain, ja.
Belascoain. Ja. Da schreiben Sie, da verbrachte ich die schönsten und die schwersten Jahre meiner Kindheit. Was meinen Sie denn damit?
Also wir haben ja da ein Haus gehabt, den wir ja auch selber repariert haben. Und wir hatten unheimlich viel Freiheit. Ich ging durch die Berge mit Freunden und meinem Bruder Joy sehr, sehr viel. Und das war eine wunderbare Zeit, weil, ich weiß nicht, das war ein bisschen wie Tom Sawyer. So, das waren die Berge, ein kleines Dorf und der Dorf hatte vielleicht 200 Leute, nicht mehr, und ständig am Spielen draußen. Also, und die schlimmste Zeit vielleicht einfach, weil mein Vater ja mit dem Alkohol viel zu kämpfen hatte und die Abende waren dann eben manchmal sehr dramatisch. Ich glaube, das ganz Schlimme ist natürlich, meine Mutter starb und die war krank, die war sehr krank.
Hatte Krebs.
Und das war für mich das Schlimmste. Wie soll ich sagen, ich war ja nur 12. Und die wurde schwächer und schwächer und dann stirbt sie. Keine Ahnung, ob es was Schlimmeres gibt für ein Kind. Aber der Lebensstil da im Dorf, der war wunderbar.
Das Musikmachen auf der Straße, das haben Sie genossen. So habe ich das verstanden.
Und ja, ja.
Später die große Zeit des Erfolgs, die haben Sie eigentlich überhaupt nicht mehr genossen.
Doch, aber ich war in der Zeit sehr konfus. Also ich war in den Erfolgsjahren, also in den 90er Jahren, selber sehr durcheinander.
Ihre 20er Jahre waren das, sind Jahrgang 71.
Ja. Ich bin vielleicht ein später Teenie also gewesen. Ich konnte es nicht genießen. Ich war irgendwie entweder großen wahnsinnig oder extrem selbstzerstörerisch. Also ich war nicht gefestigt für so einen Sturm.
Sie haben auch gedacht, Sie sind der Größte jetzt. Die Frauen lagen Ihnen zu Füßen.
Ja, oder? genau. Das war so. Ich konnte jede haben, die ich wollte und ich habe auch alles mitgenommen, was ich wollte und ich habe gedacht, ich bin King Kong. Ich trete auf mit Pavarotti einen Tag und den nächsten Tag bin ich mit Aerosmith und am nächsten Tag, keine Ahnung, also die kreischen alle nur, wenn ich vorbeilaufe. Ja, was ist das für ein junger Mann? Eigentlich ist das der Wahnsinn. Ich würde es nicht nochmal versuchen.
Sie sind gerade dabei. Ich wollte.
Glauben Sie das, ja? Okay.
Kann es sein, dass Ihre Geschwister, als diese große Erbstreiterei war, jahrelang, die ist ja im Grunde immer noch nicht geklärt, dass da auch eine Rolle spielte, dass die dachten, der ist so bekloppt, der Typ.
Ja.
Der muss erstmal zu sich kommen, dem geben wir jetzt kein Geld, weil er viel zu durchgeknallt ist.
Ja, teilweise, richtig, haben Sie gut erkannt. Und öfter sagten meinen Geschwistern, also das war anscheinend mein Profil, ich bin der Junkie. Heute noch heißt es, auf den kann man sich nicht verlassen. Wenn es ums dicke Geschäft geht oder so. Letztens sagt mir der Anwalt, ja, da hat der Bruder gesagt, ja, du bist nicht reliable.
Nicht verlässlich.
Nicht verlässlich, genau. Und das kommt von der Vergangenheit. Ich habe diese Reputation gehabt, ich bin der Junkie. Obwohl die eigentlich null Ahnung haben. Nicht einer von denen weiß genau, was ich mit Drogen zu tun hatte oder nicht. Die hatten null Ahnung. Die hatten das nur am Rande mitgekriegt. Die waren selber viel zu beschäftigt mit, was die zu tun hatten. Und das ist Teil der Tragik. Dass man doch gemeinsam auf der Bühne ganz groß war, aber backstage, man hatte keinen Blick auf den anderen wirklich mehr.
Sie haben sich richtig verloren in der Zeit.
Ja, richtig vereinsamt. Richtig, richtig. Und ich glaube, wir leiden heute noch drum.
Irgendwo in Ihrem Buch sagen Sie, aus Unglück wurde Gnade. Also letzten Endes muss man doch eigentlich sagen, auch wenn da vieles passiert ist, was völlig unfair war Ihnen gegenüber, ist Ihnen dieses in die Armut gestoßen werden und Ihren eigenen Weg gehen müssen, doch letzten Endes zum Glück geworden.
Ja, ist richtig. Erstmal Armut gestoßen worden. Ich habe Armut selber gesucht. Ich bin Gefahrensucher. Ich habe vielleicht eine romantische Idee, was Armut betrifft. Also die Ungerechtigkeit der anderen, ja, okay. Aber großteils bin ich auch selber Gefahrensucher. Bewusst oder unbewusst.
Naja, Sie haben sich ja auch nicht gekümmert.
Genau.
Sie haben sich ja tatsächlich nicht gekümmert. Also Sie haben es ja eingeladen,
ja, zum
dass
Beispiel.
Es passiert.
Aber ich hätte ja auch andere Wege nehmen können. Ich hätte ja auch der gleiche Anwalt, der ja heute uns wieder zusammengerollt hat, der wusste, wir gehen mehr oder weniger auseinander, und der sagte, wenn du mal was solo machen willst, ruf mich an. Der hat alle Kontakte, die man hier braucht in Deutschland, um eine Karriere zu machen. Und er hat gesagt, du hast was, ich würde gerne mit dir arbeiten. Sag mir bitte Bescheid, wenn es soweit ist. Ich habe ihn nicht angerufen. Nein, ich habe die Straße gewählt, weil ich suchte ein bisschen meine Berufung wieder. Und Teil meiner wahren Berufung, da gehört auch Armut dazu. Wir erschrecken uns zu sehr für dieses Wort.
Aber jetzt sind Sie trotzdem auf einem anderen Trip wieder. Sie haben vor über 45.000 Leuten gespielt. Zu siebt, also der größere Teil der Geschwister hat mitgemacht und jetzt wird die Tournee geplant. Haben Sie nicht ziemlich Sorge, dass das, was Sie da machen, alles plattwalzt, was Sie sich aufgebaut haben an Ihrem eigenen Weg?
Ja, das ist ja auf jeden Fall das Entscheidende, dass man seinen eigenen Weg nicht verliert. Das ist auch, was ich mit meiner Frau besprochen hatte, bevor ich zugesagt hatte. Da waren wir d'accord, man sollte jetzt nicht alle Eiern auf einen Korb tun, sondern sein Ding beibehalten. Also die Kelly Family heute ist für mich ein Plus. Auch finanziell ist das nicht eine Not. Ich brauche das Geld nicht mit der Kelly Family. Ich lebe sehr gut ohne die Kelly Family.
Sie haben sich tatsächlich von der ganzen Straßenarbeit dann auch ein Haus kaufen können mit Ihrer
richtig.
Familie.
Ja.
Das ist großartig.
Richtig. Ich habe ja auch eine Band aus Straßenmusikern, die ja die Street Orchester heißt. Und wir sind ja im Winter immer wieder auf Tour. Also circa 30 Konzerte haben wir auch dieses Jahr gemacht. Und von den 30 Konzerten kann ich ein Jahr lang leben. Ich muss nicht mal auf der Straße spielen. Trotzdem gehe ich auf der Straße. So, die Kelly Family ist ein Plus. Auch finanziell ist das gigantisch, aber es ist nicht notwendig. Die entscheidende Frage ist ja, dass es nicht mein Leben wird.
Ich frage mich, ob das geht. Also wenn Sie wieder so einen großen Erfolg haben, dann ist es, entwickelt sowas ja eine unglaubliche Sogkraft. Sie haben mal gesagt, Kelly-Fans können einen einschließen in einen Club der Verherrlichung ohne Wachstum.
Habe ich das gesagt?
Ja. Haben Sie gesagt, in einen Club der Verherrlichung ohne Wachstum.
Okay.
Wie gut ist denn Ihre innere Stimme, die Sie rechtzeitig warnt und sagt, hallo, Jimmy, watch it?
Ja, ich weiß es nicht. Ich weiß nur, ja, watch it ist das Wort. Man sollte wachsam bleiben. Ich kann nicht sagen, was da passieren wird. Ich sehe die Zukunft nicht. Der Ex-Manager von Nena sagte zu mir, Jimmy, ich würde dich gerne managen, aber du hast ein Problem. Du musst dich entscheiden, ob du ein Star werden willst oder nicht. Und ich sagte zu ihm, was meinst du denn? Ich stehe doch auf der Bühne. Ja. Aber du stehst vor 400-500 Leute, du könntest vor 10.000 Leuten stehen, sagt er. Aber du musst dich entscheiden, willst du jetzt ein Star werden oder nicht? Ich sage, wie, was meinst du damit? Und er sagt, ich habe das Konzert gesehen gestern, sagt er, du hast jedes Mal was Tolles gemacht und dann wieder gleich kaputt gemacht.
Das war ein Konzert vom Street Orchestra.
Ja, von meinem Konzert. Er sagt, sobald du einen tollen Moment schaffst, boom, nächsten Moment machst du es kaputt. Und er sagt, du hast in dir einen Kobold, du machst dir selber deine Karriere kaputt. Und ich glaube, das ist in mir. Und der ist vielleicht einerseits nicht gut für die Karriere, aber der schützt mich vor großen Karriere. Ich will nicht Karriere heute. Meine Karriere heute ist für mich meine Familie, meine Frau, meine Kinder und mir selbst. Ich will wachsen intern. Ich will Mensch werden, nicht nach draußen. Das Materielle ist wunderbar, aber es ist wirklich auch limitiert. Es ist sehr limitiert. Und ich freue mich für den Erfolg mit der Kelly Family. Ich freue mich. Ich bin auch da wegen meinen Geschwistern. Ich bin nicht nur da wegen des Geldes. Was ja auch nicht falsch wäre, ganz ehrlich. Ich mache es für beides, aber ich mache es auch für die Liebe. Ich liebe meine Geschwistern. ich muss nicht alles lieben, was die tun oder was die sagen. Wie heißt es denn so schön? Lieb den Sünder, nicht die Sünde. Und auch die, mit wem ich vor ein paar Jahren nicht klar kam, freue ich mich, heute wieder zu sehen und hoffe, dass wir besser klarkommen können. Man muss es ja auch eine Chance geben.
Wie handhaben Sie das mit den Themen, die ja immer noch in der Luft da sind? Das ganze Erbe ist nicht geklärt. Blenden Sie das einfach aus oder sagen Sie...
Nee, ich habe es abgegeben. Ich brauche es nicht. Ich will es nicht. Wenn jemand auf mich zukommt und meint, hier, bitteschön, wunderbar. Ich musste loslassen. Auf der Straße kommst du nicht weiter, wenn du noch an etwas hängst. Wenn du die Vergangenheit oder Gerechtigkeit suchst oder solches, du kommst nicht weiter. Das Leben ist nicht gerecht. Entweder lässt du los oder verzeihst oder auch nicht, was auch immer. Ich suche heute nicht mein Geld.
Also Sie suchen nicht die Millionen, die da noch tatsächlich vorhanden sind in Immobilien und so weiter?
Nein, nein. Ich bin letztens in einer Situation gewesen, wo es hieß, so und das hier gehört. Ich möchte nicht die Person nennen, so und so. Und es ist nicht wahr. Es gehört uns allem. Und für einen Moment habe ich so einen dicken Hals bekommen. Habe ich gedacht, oh, das stimmt nicht und das möchte ich jetzt richtig stellen und so. Aber nach irgendwie einer halben Stunde habe ich gemerkt, Jimmy, da bist du schon längst weg, lass es los. Also ich bin der Meinung, es wäre schön, wenn man sich irgendwie alles teilen könnte, perfekt machen könnte. Aber es ist nicht so, so ist das nicht das Leben.
Ihre Schwester hat eine kleine fast Hymne komponiert.
Ja.
Die jetzt die Kelly Family auf ihrer neuen CD hat. Und sie haben die bei dem Konzert gesungen in der Westfalenhalle. Brothers and Sisters.
Ja.
Wir hören da jetzt noch mal kurz rein. Ist es ein Lied, das Sie mögen?
Ich mag die Aussage, aber manche Texte finde ich ein bisschen übertrieben oder ein bisschen so. Am Anfang habe ich es gar nicht gemocht. Und wo wir das auf der Bühne gesungen haben, habe ich gedacht, wow, ich bin echt berührt. Das ist ja erschreckend. Ich fand den Song zu pathetisch, ja. Aber doch, auf der Bühne hat es für mich eine Wirkung gehabt. Da habe ich gedacht, komisch. Und jetzt, wo ich den Video gesehen habe, habe ich auch Gänsehaut bekommen. Aber das ist, ja.
Brothers and sisters, we had our fights, we had our laughs, we had our tears rolling down our cheeks. Then you went your way, and I went mine, and the years, they're passing by. Love came our way, marriage is in the air, and children were born. Brothers and sisters, together we're strong. Brothers and sisters, hold on.
Brothers and sisters. Wir sind am Ende unseres Gesprächs, Jimmy Kelly.
Yeah.
Freuen Sie sich auf die Zusammenarbeit mit Ihren Geschwistern?
Ja, tue ich. Vorsichtig, mit Respekt. Ich weiß, wie zerbrechlich wir sind. Ich freue mich.
Das war der Talk auf NDR Info. Das Buch von Jimmy Kelly, Street Kid, Fluch und Segen, ein Kelly zu sein, ist bei Heine erschienen und kostet 19,99 €. Herzlichen Dank, Jimmy Kelly. Am Mikrofon verabschiedet sich Almut Engelin.
Danke.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.